Zwei Dinge. Erstens, vielen Dank für Ihre zahlreichen Kommentare, Anregungen und vor allem Fragen. Und das bringt mich direkt zu Punkt 2. Ich muss Sie warnen. Die Beantwortung der Fragen und meine eigenen Themen bedeuten, die Sendung wird lang. Also legen wir direkt los. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der 12. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 14. März und der Titel der heutigen Ausgabe lautet Aktienmarkt Europa, Strohfeuer oder strategische Chance? Fragezeichen. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, lassen Sie uns direkt loslegen. Vor 2 Tagen am Mittwoch war unser gefühltes alleiniges oder Sonderthema der US-Aktienmarkt und dort speziell die US-Tech-Aktien. Dazu ein ganz kleines Update 2 Tage später. Ich hatte Ihnen mehrere Dinge berichtet. Extremes Sentiment, was wir gut finden als taktische Chance. Gleichzeitig aber angeschlagene Charts, häufig Verletzungen der Aufwärtstrends, Verletzungen der 200-Tage-Linien, was dann nicht gut ist. Und sozusagen die Chance auf Erholung aufgrund des Sentiments und des 3000-Punkte-Rückgangs des Nasdaq 100 in den letzten 3 Wochen. Ja, hatte ihn aber auch ganz deutlich mit einem konkreten Beispiel oder 3 Beispiele hatte ich ihn mitgebracht zur Nvidia-Aktie, die indirekten Strategien ans Herz gelegt. Die Stillhaltergeschäfte, der Verkauf der Volatilität, das heißt Verkauf von Puts oder Kauf Discount-Zertifikaten. So, 2 Tage später ein ganz kleines Update auf der Tonspur, weil ich habe einige andere Charts für Sie dabei. Nasdaq 100, ja, wir hatten gesagt, das mögliche Kursziel eigentlich aus der Top-Bildungsformation wäre die knapp 19.000 Punkte. Wir waren zu dem Zeitpunkt etwa um die 19.300. In den letzten beiden Tagen hatten wir es gestern noch am Donnerstag ein Tief etwa um 19.200, also noch keine wirkliche Erholung, definitiv nicht. Aber wir haben eigentlich das eigentliche Kursziel bei knapp 19.000 auf der taktischen Ebene und sogar 18.500 auf der strategischen Ebene gar nicht erreicht. Also viel ist nicht passiert, nicht nach unten, aber eben auch nicht nach oben. Was mir gefällt, Sie kennen mich, das Thema Divergenzen. Also wenn es mir gefällt, reden wir über positive Divergenzen. Wir haben also gestern noch den Nasdaq 100 sozusagen direkt am Tief bei 19.200 und ich hatte ihn am Mittwoch unter Punkt 4 Vola der Woche, den VIX-Index, gezeigt, der auf 30 explodiert ist. Das Schöne ist, gestern mit unserem Tiefstand bei der 19.200 im Index, also Nasdaq 100 Index, notiert der VIX-Index nicht mehr bei den 30, sondern er hat schon auf die 24 zurückgegeben. Also die Volatilitäten, der Vola-Index zeigt schon erste Entspannungen an oder keinen neuen erhöhten Stress, während es die Kurse am Aktienmarkt noch nicht gemacht haben. Für den Techniker eine erste kleine positive Divergenz. Das war das Backup hinten dran zum Nasdaq. Ich hatte Ihnen die Nvidia gezeigt mit dem Thema, bei Nvidia fing alles an. Eventuell wird dann auch Nvidia die erste Aktie sein, die vielleicht ihren Korrekturmodus beendet. Zum Kursverhalten der letzten 2 Tage. Wir hatten eben das Tief, ich hatte es Ihnen gezeigt, 108, 109 Dollar am Mittwoch. Wir haben, obwohl der Nasdaq auf Tief ist mit 19.200, einen Kursanstieg auf 115 gesehen, über 5% plus. Also auch die Nvidia-Aktie beginnt so ein wenig im kurzfristigen Zeitfenster, ja, Bodenbildung, relative Stärke, zumindest kein erneuter Kursdruck mit neuen Tiefständen. Auch das gefällt mir, passt in das Umfeld. Ich hatte Ihnen als Chart der Woche technisch stark und in einem Aufwärtstrend die Meta-Aktie gezeigt. Gestern nochmal runtergegangen auf 590. Das passt. Sie ist in der Unterstützungszone zwischen 580 und 600 Dollar. Bei 570 kommt die 200-Tage-Linie. MACD ist noch short. Also wie gesagt, wir haben noch keine Kaufsignale, aber das Kursverhalten passt. Keine Änderung der Aussagen vom Mittwoch. Zusätzlich, darüber hatten wir vor einigen Wochen einmal gesprochen, über die Small Caps. Die hat es auch ganz massiv erwischt in den letzten Wochen. Wenn ich mir den S&P 600 anschaue, inzwischen auch 11% im Minus im laufenden Jahr, sieht auch ziemlich zerschossen aus. Auch hier eher eine antizyklische Chance. So, das zu unseren USA Nasdaq Tech Aktienthemen vom Mittwoch. Kommen wir zu Ihren zahlreichen Fragen und Sie sehen, ich habe Ihnen einiges mitgebracht. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Beginnen wir mit dem ganz einfachen Teil. Sie hatten eine Frage bezüglich eines verwandtschaftlichen Verhältnisses. Das kann ich definitiv verneinen. Wer das gefragt hat, weiß, was ich damit meine. So, dann die zweite Frage. Sie wollten eine Einschätzung von mir, Währung, Euro-Dollar-Kurs auf ca. 6 Monate, wegen US-Anleihen und möglicher Währungsrisiken. Klare Antwort von mir, so schwierig es schon ist, Märkte, Indizes, Aktien zu prognostizieren, so noch viel schwieriger ist es, das Thema Währungen zu prognostizieren. Auf gut Deutsch, Sie bekommen von mir keine Prognose. Warum? Weil ich es nicht kann. Ich habe keine Ahnung, wo Euro-Dollar innerhalb der nächsten oder in 6 Monaten sein wird. Ich versuche die Frage für Sie anders zu beantworten. Im Rahmen einer sinnvollen Depotstruktur sollte jeder für sich auch eine strategische Fremdwährungsquote haben. Zum Beispiel für den Dollar, zum Beispiel für den Schweizer Franken. Und das mag bei dem einen, der sehr eurokritisch ist, deutlich oberhalb der 50% Anteil sein, andere vielleicht weniger. Also bei dem einen sind es vielleicht 20% US-Dollar, bei dem anderen 50. Und innerhalb dieses Rahmens sollte man sich dann strategisch positionieren und dann sind ihm auch die kurzfristigen Währungsschwankungen egal. Wenn Sie Ihre strategische Dollarquote mit US-Aktien schon komplett sozusagen ausgeschöpft haben und Sie interessieren sich für die US-Dollar-Anleihen und wollen jetzt nicht Ihr Währungsrisiko erhöhen, würde das bedeuten, für den Anteil, in dem Sie sich die interessanten US-Dollar-Anleihen kaufen wollen, mit den, wie gesagt, Verzinsungen 4-5%, müssten Sie, um Ihre strategische Dollarquote nicht zu verändern, entsprechend Aktien dafür abbauen. Mehr kann ich Ihnen leider dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen noch sagen, der Euro hat jetzt von 1,04 auf 1,09 im laufenden Jahr aufgewertet. Der Dollar hat die 5% sozusagen im laufenden Jahr verloren. Bedeutet, die Anleihen oder auch die Aktien sind zusätzlich, gerade die Aktien zu den Kursverlusten, noch einmal über die Währung 5% günstiger geworden. Wenn ich mir die letzten 10 Jahre anschaue, ist so ein ungefährer Durchschnittskurs für Euro-Dollar circa bei 1,10. Mal drüber, mal drunter. Wir haben einen breiten Seitwärtstrend. Wir haben keinen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend. Und wenn ich darauf gucke, jetzt am Freitagnachmittag, wir sind jetzt genau bei knapp 1,09. Wir sind sozusagen in der Nähe dieses strategischen Mittelwertes der letzten 10 Jahre. Nichts Besonderes. Vor einigen Wochen hatte ich Ihnen gesagt, bei 1,04, Dollar ist relativ teuer. Das gilt jetzt nicht mehr. Insofern ist sozusagen eine auch Auffüllung Ihrer strategischen Dollarquote vielleicht jetzt zumindest 5% günstiger und interessanter. Das zu Ihrer Frage Euro-Dollar. Nächste Frage. Sie hatten, als ich gesagt hatte vor 2 Wochen, wir haben unser Aktiengewicht auf neutral reduziert, wollten Sie wissen, was das bedeutet, wie hoch ist die Cashquote? Auch dazu kann ich Ihnen nur sagen, dazu gibt es keine eindeutige Antwort. Weil jeder hat eine andere strategische Aktienquote in seinem Portfolio, die dann neutral ist und eine Über- oder Untergewichtung macht bei jedem andere Werte aus. Aber ich versuche sie gerne zu beantworten. Wenn Sie ein ausgewogenes Portfolio haben, ein sogenanntes Balanced Portfolio, 50-50, also wenn es 50 Aktien sein sollten und 50 Renten, dann wäre die Aktienquote bei neutral bei 50 und eben nicht 55, 60, 65 oder 70, falls Ihnen diese Antwort hilft. Genauer kann ich sie Ihnen leider nicht geben. Dann kommen wir zu Einzelaktien. Sie hatten eine Frage zu Weiherhäusern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem mein lieber Kollege Christian Gombert, der mich auch vor einer Woche netterweise so gut vertreten hat, viel Hausaufgaben gemacht hat und mir viel mitgegeben hat. Also Weiherhäuser, Holzproduzent, Waldbesitzer in den USA. Treiber sind die Holzpreise und die Flächen. Und wir hatten Weiherhäuser vor längerer Zeit einmal gekauft aufgrund der Kostenführerschaft, dem strategischen Asset Wald und den strukturell steigenden US-Holzpreisen. Die Weiherhäuser ist inzwischen in einer REITs-Struktur, Real Estate. Das bedeutet, die Dividendenpolitik ist wichtig, attraktive Dividendenzahlung und die Dividendenrendite liegt dort bei etwa 3%, also gibt durchaus auch interessantere Dividendenthemen. Wichtig ist das Thema stabile, steigende Dividenden. Ja, und die Weiherhäuser als Holzproduzent und Waldbesitzer in den USA, eben Exposure zu ESG, Bauwirtschaft, wichtiges Handelsgut zwischen USA und Kanada. Wenn ich mir die Bewertung anschaue von Weiherhäuser, wie gesagt 3% Dividendenrendite, die Aktie ist 21 Milliarden Dollar wert und hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, kann ich Ihnen auch sagen, Weiherhäuser Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr von 37, was extrem hoch ist. Das soll nächstes Jahr auf 27 sinken, klingt nach deutlich höheren Erträgen und im Jahr 2027 auf 24. Ja, Also steigende Erträge, knapp 3% Dividendenrendite, solide, muss ich sagen, jetzt nicht besonders spannend oder prickelnd. Und wenn ich mir auch über die letzten 5 Jahre den Kursverlauf anschaue, muss ich sagen, ob Sie eine Weihehäuser im Depot hatten oder nicht, ist völlig egal. Die Aktie läuft seit 3 Jahren einfach seitwärts zwischen 27 und 35 Dollar. Relativ ruhig, aber nichts wirklich Spannendes. Das war Weihehäuser. Dann, nachdem ich am Mittwoch sehr viel eben zu den indirekten Strategien, Verkauf, Volatilität und Discount-Zertifikaten gesagt hatte, kam sie mit einer sehr guten Frage. Wäre in der volatilen Phase nicht ein Covered Call ETF optimal, zum Beispiel auf den Nasdaq oder also Nasdaq 100 oder S&P 500? Und jetzt zur Erläuterung für alle, die das Wort vielleicht Covered Call nicht kennen. Covered, gedeckt, Call, Kaufoption. Also es geht sozusagen um den Verkauf von Kaufoptionen. Und das ist in der Summe von der Struktur in diesem ETF eigentlich nichts anderes als ein Discount-Zertifikat. Im Discount-Zertifikat kaufe ich das Anlagegut auch. Ich hatte Ihnen Nvidia gezeigt, wir hätten aber auch Nasdaq 100 nehmen können. Also Sie kaufen den Nasdaq 100 und verkaufen darauf einen Call und über die Prämie haben Sie diesen Discount. Und das Spannende ist, warum ich Ihnen das ja genannt hatte am Mittwoch, nervöse, turbulente Börsenphase, starke Schwankungen und vor allem kein klarer Aufwärtstrend. Die hohen Schwankungen erhöhen die Erträge, erhöhen diese Stillhaltergeschäfte, erhöhen die Rendite bei dieser Strategie. Und wenn wir eben in keinem klaren, definierten Aufwärtstrend sind, ist das eventuell die, wie ich so sagte, intelligentere Vorgehensweise. Insofern kann ich Ihre Frage nach einem Covered Call ETF absolut bejahen, weil wenn ich den Verkauf vom Putz möchte, wenn ich die Discount-Zertifikate Ihnen ans Herz lege, passt natürlich genauso gut das Covered Call ETF, vor allem bitte auf den Nasdaq 100. Je höher die Schwankung, desto höher die Prämien dazu. Nur man sollte auch hier, nur 2, 3 Sätze dazu, bei einem Covered Call ETF auf den Nasdaq die Regeln kennen. Also was wird da wie veroptioniert, was für Erträge kann ich erwarten? Und nur 2 Sätze dazu, bei dem Nasdaq 100 Covered Call ETF wird jeden Monat, also immer auf einen Zeitraum von 4 Wochen, der Call direkt auf dem aktuellen Niveau, man sagt dazu am Geld verkauft, was Ihnen pro Monat im Durchschnitt der letzten Jahre ca. 2% Ertrag bringt, zusätzlich. Was aber wiederum bedeutet, steigt der Aktienmarkt oder der Index stärker als die 2%, geben Sie Gewinne auf. Was bedeutet, in den beiden letzten guten Jahren hätten Sie damit zwar solide Erträge erwirtschaftet, aber deutlich weniger als der Index selbst. Aber Sie fragten ja nach dieser aktuellen Phase und da kann ich nur sagen, Sie haben recht. In dieser aktuellen Phase ist das eine durchaus lukrative und gute Strategie. So viel zum Covered Call ETF, vor allem bitte auf den Nasdaq 100. So, nächste Frage. Wir machen weiter. Es war wirklich viel von Ihnen. Nochmal vielen Dank dafür. Sie wollten Arista und AMD. Zu Arista. Großaktionär Andreas von Bechtolsheim, wen auch immer kennen mag, großartiger deutscher Investor im Silicon Valley. So, Christian Gombert hat für mich zusammengestellt, Arista, US-Hardware-Unternehmen im Bereich Cloud-Networking-Lösungen für große Rechenzentren, KI-Umgebungen und Unternehmensnetze. Also da wissen Sie genau, bei welchem Hype-Thema wir sind. So, was charakterisiert Arista oder genauer gesagt Arista Networks? Starkes Umsatzwachstum, im dritten Quartal 24 Umsatzwachstum von 20%, im vierten Quartal sogar plus 25%. Also eine Beschleunigung des Wachstums, das ist das, was Aktionäre und Momentum-Player sehen wollen. Arista profitiert von den großen, massiven Investitionen der Tech-Unternehmen wie Meta oder Microsoft in KI. Also da sind sie wie Nvidia genau beim richtigen Unternehmen angekommen. Was gut ist, Arista gewinnt Marktanteile von traditionellen Anbietern wie Cisco und Juniper. So, und auch hier ganz kurz zur Bewertung. Kursgewinnverhältnis der Arista für dieses Jahr 32. Erwartet mit den Gewinnschätzungen der nächsten Jahre, soll das Kursgewinnverhältnis für das nächste Jahr auf 27 fallen und für 2027 auf 22. Also keine übertrieben hohen Bewertungen, stark wachsend, klingt gar nicht so schlecht. Gucken wir uns den Chart an, also ich gucke ihn mir zumindest an. Ja, ganz heftig mit der Nasdaq-Korrektur von 130 US-Dollar jetzt auf 80, massiv unter Druck. Auch technisch angeschlagen, unterhalb der Durchschnitte, unterhalb des Aufwärtstrends, aber noch kein Kaufsignal. Und auch hier würde für mich genau das gelten, was ich Ihnen für Nvidia unter anderem ans Herz gelegt habe, indirekte Strategien, diese extrem hohe Vola verkaufen und vernünftige, attraktive Zusatzrenditen über die indirekten Geschäfte. Das war die eine, das war Arista. Sie hat noch nach AMD gefragt. AMD sieht ein bisschen anders aus. Auch Halbleiterunternehmen, differenziertes Portfolio, auch mit Cloud und allem drum und dran. AMD wird aber an der Börse deutlich zyklischer gesehen. Weniger der reine Wachstumscase, zyklischer. Das heißt, die Bewertung bei AMD ist auch deutlich niedriger. So, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr nicht wie bei Arista 32, sondern 21. Für nächstes Jahr, wenn die Gewinnschätzungen so kommen, 15 und für übernächstes Jahr 12. Das sieht nach einem richtigen, dann eigentlich Schnäppchen aus. Allerdings möchte die Börse der AMD auch momentan keine höhere Bewertung bewilligen. Und wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, Anfang des Jahres 2024 noch bei $200, wir sind jetzt bei 100, halbiert. Also schon seit längerer Zeit tendenziell zumindest mal ein Underperformer. Und dieses KI-Thema kommt bei einer AMD deutlich weniger zu tragen, zumindest was die Bewertung und den Kursverlauf angeht. So, das sollten die zahlreichen Fragen gewesen sein. Kommen wir zu den eigentlichen Themen des heutigen Tages, zum Wochenschluss, Aktienmarkt Europa. Das heißt, wir reden über den DAX, über den MDAX, über den Schweizer Aktienmarkt, über den Eurostoxx 50 und ich habe Ihnen auch noch die Enttäuschung der Woche mitgebracht. Wie reden wir mal über den DAX? Die kurzfristige Betrachtung. Der DAX hat zum einen ja, das wissen wir alle, seit Jahresanfang einen Kursanstieg von 20.000 Punkten bis auf in der Spitze, und die Spitze lag bisher am 6. März, noch gar nicht so lange her, 23.500 Punkte. Also eine Kursrallye von 3.500 Punkten. Das ist beeindruckend. Wenn wir jetzt in den Chart die Kursentwicklung hineinschauen, seit eben Anfang des Jahres, fällt auf, die grüne Linie, die ich Ihnen gezogen habe, die liegt bei etwa 22.200 Punkten. Und die ist bisher als Unterstützung jetzt schon 1, 2, 3, 4 Mal erfolgreich getestet worden. Bedeutet für den DAX ganz einfach, solange er oberhalb der Marke von 22.200 notiert, hier steht noch die 22.600 vom Donnerstag, aber wir sind jetzt gerade schon wieder, sehe ich Freitagnachmittag, 22.900, schon fast wieder an der 23.000. Alles fein, alles grün. Unterhalb der Marke 22.200 hätten wir sozusagen erste Trading-Verkaufssignale. Insofern ist die Marke für die kurzfristige Betrachtung relativ wichtig. Wie sieht unsere ganz normale taktische Bewertung auf Tagesebene aus? Fällt vor allem eine Sache auf, wenn wir in den Kursverlauf und in den Indikator dann nachher hineinschauen. Die steigenden Kurse noch bis zur eben 23.000 Punkte oder 23.500 Punkte Marke hat im unteren Teil der Grafik der MACD jetzt im Februar nicht mehr mitgemacht. Negative Divergenz, er ist short und das zeigt einfach an, wahrscheinlich wird so langsam die Luft ein bisschen dünner bei der Hosse hier in Europa. Also negative Divergenzen mag ich nicht, das wissen Sie. Und bei der 22.200 Punkte Marke kommt jetzt auch, wenn wir in die Graph, in den oberen Teil hineinschauen, die pinke Linie, die 38-Tage-Linie hinzu. Das bedeutet, wir haben auf der Marke der Zone 22.200 jetzt mehrfache Dinge, die darauf hinweisen, dass das eine relativ wichtige Unterstützung ist. Solange wir drüber sind, alles okay. Solange, wenn wir drunter fallen sollten, dann hätten wir zum ersten Mal seit Wochen den Startschuss in eine wahrscheinlich etwas größere Konsolidierung. Das ist die Tagesebene im DAX. Und wenn wir vom DAX zu unserem zweiten Punkt kommen, wie sieht es denn im MDAX aus? Weil den hatte ich Ihnen ja ans Herz gelegt. Ja, würde ich sagen, momentan auch hier, Konsolidierung nach Kursrallye. Und zwar hatten wir von der Marke 25.000 im Index bis vor wenigen Wochen auf die Marke 30.500. Also 5.500 Punkte Kursrallye gesehen. Von der haben wir aber auch schon wieder 2.000 Punkte verloren auf 28.400. Das heißt, die Dynamik ist hoch. Das hatte ich Ihnen auch zu den US-Märkten gesagt am Mittwoch. Die Geschwindigkeit ist hoch, die Ausschläge sind hoch. Und wenn wir im unteren Teil gucken, der MACD dreht gerade auf Short. Also auch so, das würde auf tendenziell auch wie beim DAX auf das Thema Konsolidierung hinweisen. Auch hier gibt es eine dicke, fette grüne Linie, die liegt bei 27.500. Das wäre das alte Ausbruchsniveau, massive Unterstützung. Auch hier als Fazit für den MDAX sehr schnelle Märkte und tendenziell in Schwäche Bestandsaufbau. So viel zu unserem zweiten Punkt, dem MDAX. Kommen wir zum dritten Punkt, unser Schweizer Aktienmarkt, der Swiss Leader Index. Und Ich könnte jetzt meinen Text gerade noch einmal, wie gerade auch beim DAX und wie beim MDAX abspulen, Konsolidierung nach Kaufsignal. Also wir hatten eine Kursrallye von 1860 Punkten auf in der Spitze bis eben vor wenigen Wochen 2150. Wir sind jetzt bei 2075, alles gut. Wir sind ausgebrochen, das Kaufsignal hat gearbeitet. Wir korrigieren das jetzt, wir konsolidieren. Der MACD ist auch hier schon seit Mitte Februar short. Das heißt, Konsolidierung, weitere Konsolidierung sehr wahrscheinlich. Auch hier habe ich Ihnen wieder eine grüne Linie eingemalt, wie bei fast allen europäischen Indizes. Das waren nämlich die Ausbruchslevels, die Kaufsignale, die wir hatten. Und ich würde sagen, schlimmstenfalls setzen wir uns da wieder drauf. Das wäre bei 2020 Punkten. Und das sieht einfach in der Summe gut aus. Konsolidierung abwarten, in Schwäche weiterer Bestandsaufbau. Und das unterscheidet uns in Deutschland mit DAX und MDAX, in der Schweiz mit dem Swiss Leader Index oder wenn ich viertens zu unserem Index der Woche komme, unserem Euro Stoxx 50, es sieht irgendwie von der Art alles gleich aus. Kursrallye, Kaufsignal, Widerstand überwunden, Kaufsignal mehr oder weniger abgearbeitet, wir konsolidieren und wir würden uns jetzt nur in all diesen Indizes, wenn wir stärker konsolidieren sollten, von oben auf diese alten Unterstützungen setzen und das sieht gesund aus. Das sind schöne Charts, auch hier Euro Stoxx 50 in Schwäche Bestandsaufbau. Die starke Unterstützung wäre hier die Marke 5100. Wir sind momentan bei knapp 400 im Chart, 5327, also ganz entspannt darüber. Das wären so die Zielzonen für eine maximal mögliche Konsolidierung, Korrektur. Dazu kommt auch die 100-Tage-Linie würde da kommen. Also auch hier haben wir ähnliche Signale. Konsolidierung abwarten in Schwäche Bestandsaufbau. Und diese vier Charts, die ich Ihnen gezeigt habe, DAX, MDAX, Swiss Leader Index und Euro Stoxx 50, die sehen gut aus. Intakte Aufwärtstrends, oberhalb von Widerstandsmarken notiert der jeweilige Index. Die 200-Tage-Linien kommen von unten. Das sieht gut aus. Insofern würde ich mich in einer Konsolidierung nur auf diesen Trend setzen und diesen würde ich dann tendenziell im Sinne eines Nachkaufs, einer Bestandsaufstockung kaufen. Schöne Charts und die sehen eben anders aus als in den USA, wie ich Ihnen am Mittwoch gezeigt habe. Zwar ein heftiger Rutsch, extreme Sentimentwerte in den USA, taktische Chancen, ja, aber die Trends sind kaputt. Wir sind unterhalb der 200-Tage-Linien. Das sieht in den USA momentan alles nicht von der strategischen Betrachtung so schön aus wie in Europa. Und während ich in den USA Ihnen momentan ans Herz lege, die Schwäche sozusagen vor allem für den Verkauf von Volatilität zu nutzen unter Trading-Aspekten, lautet die Aussage für Europa, Deutschland mit DAX und MDAX, Schweiz eben auch Euro Stoxx 50, in einer Schwäche ein strategischer Nachkauf in einem intakten Trend. Anderes Bild, schöneres Bild, besseres Bild. So viel zu unseren ersten vier Indizes in Europa und das ist ja auch heute unser Schwerpunktthema, der Aktienmarkt Europa. Strohfeuer oder strategische Chance. Und nach Strohfeuer sieht das mal definitiv nicht aus. So, nach den vielen schönen Charts, leider einer, und da muss ich mich auch noch einmal zu äußern, der nicht so schön aussieht. Unser Punkt 5, die Enttäuschung der Woche. Tut mir leid, muss ich leider sagen, Novo Nordisk. Ich will nicht sagen, dass die Börse mich vorgeführt hat, aber ich hatte Ihnen, das war gar nicht so lange her, Ende Februar, den Chart gezeigt, dreifach Boden. Ich habe eine Euro-Notierung heute mitgebracht bei etwa 74 Euro. Ausbruch nach oben, wir hatten sogar noch schon den 90-Euro-Marke gehabt. Ja, und was jetzt passiert ist, der Ausbruch nach oben hat sich leider als Fehlausbruch erwiesen. Es gab wieder eine Studie für öffentliche Studiendaten, die nicht zufriedenstellend aufgenommen worden sind. Es gab nochmal einen Rutsch und das nicht so schöne ist, und das sieht man hier in der Grafik dann leider sehr gut am unteren rechten Rand. Dieser Kursrutsch hat leider nicht zu einem vierten Boden bei 74 Euro geführt, sondern ja, eigentlich nochmal zu einem kleinen Trading-Verkaufssignal, weil wir haben neue Tiefskurse gemacht. Wir sind aktuell bei 70. Wir waren gestern am Donnerstag etwa bei 68 Euro im Tief. Das bedeutet, die Aktie hat leider im Rahmen der Bodenbildung noch einmal ein Trading-Verkaufssignal gegeben. Und ich darf nur daran erinnern, letzten Sommer notierte die Aktie noch bei umgerechnet 140 Euro und eben jetzt 70. Das heißt, sie hat sich mal definitiv halbiert. Und in der kurzfristigen Betrachtung eben auf diesen Fehlausbruch folgt dann eben leider ein neues Tief. Und technisch bedeutet das, momentan von der Zustandsbeschreibung, die Aktie bleibt auf der Suche nach dem Boden. Also sie muss diesen Prozess der Bodenbildung jetzt fast sozusagen noch einmal neu beginnen. Das ist die technische Seite dabei. Auch deswegen, wenn ich mir das auf dem ganz normalen Tageschart für die letzten 12 Monate anschaue, muss ich sagen, das Hoch hatten wir im Juni bei 140 Euro, jetzt eben bei 70, die Halbierung. Wir sehen in der Summe einen intakten dann Abwärtstrend. Sie notiert unterhalb aller Durchschnittslinien, also unterhalb der 38, unterhalb der 100, unterhalb der 200. MACD ist short momentan. Das heißt, Novo bleibt technisch, muss ich leider gestehen, technisch angeschlagen zurzeit und die Aktie bleibt auf der Suche nach dem Boden. Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Ich erzähle Ihnen das, weil mir die Aktie fundamental so gut gefällt. Warum? Kann ich Ihnen sagen. Die Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre sind weiterhin deutlich zweistellig ansteigend. Das bedeutet, aufgrund auch dieses Kursrutsches jetzt, Novo Nordisk ist für dieses Jahr mit einem Kursgewinnverhältnis nur noch von 19 auf aktuellem Niveau bewertet. Dieses Kursgewinnverhältnis sinkt nächstes Jahr, also für 2026, auf 15,5 und mit den Gewinnschätzungen, die wir momentan haben, 2027 auf 14. Das sind echt attraktive Bewertungen. Und was auch völlig untypisch ist für solch einen Wachstumstitel dieser Art, sie zahlt nicht nur Dividende, sondern aufgrund des Kursrutsches zahlt sie auch eine auskömmliche Dividende. Dividendenrendite dieses Jahr 2,6, nächstes Jahr erwartet 3,1 und übernächstes Jahr erwartet 3,5%. Das ist ja dann sogar mehr als Weiherhäuser. Also klingt fein. So, 33 Analysten verfolgen diese Aktie. Und von diesen 33 Analysten haben sie momentan, sage ich Ihnen nur zur Information, 23 auf Kauf, auf Halten 9, einer auf Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, auch das nur rein informatorischerweise für die nächsten 12 Monate, liegt bei 110 Euro gegenüber 70. Das bringt mich nach Punkt 5, Enttäuschung der Woche, Novo Nordisk, zu unserem 6. Punkt, unsere Spezialität der Woche. Und hier muss ich sagen, hier hat mein lieber Kollege Christian Gombert, oder wie wir ihn auch alle nennen, Gombi, sein Schatzkästchen geöffnet und hat mir wieder eine Spezialität herausgesucht. Cameco. Cameco ist ein kanadischer Produzent von Uran. Die Minen befinden sich in Kanada und Kasachstan. Die Firma hat einen Börsenwert von 26 Milliarden Kanadier-Dollar. Das Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr liegt bei optisch hohen 45. Das soll nächstes Jahr auf 28 sinken und übernächstes Jahr auf 25. 18 Analysten verfolgen sie, 17 auf Kaufen. Durchschnittliches Kursziel für die Aktie soll bei etwa 85 Kanadier-Dollar sein. Das werden wir dann gleich nochmal bewerten können, wenn wir uns den Kursverlauf anschauen. Ja, die Story, warum Christian Gombert oder Gombi mir die Aktie mit sozusagen als Spezialität der Woche ans Herz gelegt hat. Wir gehen davon aus, dass der Uranpreis steigen wird aufgrund von steigendem Bedarf. Warum? Ausbau der AKWs weltweit. Circa 30% mehr bis 2035 und die Stromnachfrage steigt auch wieder in den Developed-Markt, das Rechenzentren, E-Autos. Die Kapazität liegt aktuell unter der Nachfrage. Das heißt, strukturelles Angebotsdefizit, die Uranpreise sollten steigen. Und hier hat er mir aus dem Geschäftsbericht oder dem Quartalsbericht von Cameco ein kleines Zitat herausgesucht, das den Zustand, wie es der Firma geht und welche Aussichten sie sieht, gut beschreibt. Ist in Englisch, ich hoffe, mein Englisch ist nicht zu schlecht in der Aussprache, wir probieren es einmal. We expect our strong financial performance to continue in 2025, driven by the supportive market conditions we are seeing throughout the fuel cycle and across the nuclear sector. Also die Firma äußert sich strukturell positiv und nach strukturellen Wachstumsgeschichten suchen wir. Und das bringt uns dann eben zu dem Blick auf den Kursverlauf. Wie sieht denn die Aktie technisch aus? Wie ist sie charakterisiert? Naja, also wenn ich mir die letzten 12 Monate angucke, muss ich sagen, das ist schon eine relativ volatile Aktie. Sommer 2024 bei etwa 75 Dollar, fällt auf 50 im September, steigt auf 85 im Dezember und fällt auf jetzt 61 oder 60. Also da geht schon ein bisschen zur Sache, da muss man Schwankungen aushalten können. Der Kurs notiert eben aufgrund dieses Kursrückgangs der letzten 3 Monate aktuell unterhalb aller Durchschnittslinien. Aber im unteren Teil der Grafik Sie kennen es, dort befindet sich der MACD, Trendfolgeindikator. Der fängt dort unten im negativen Bereich an, so langsam auf Long zu drehen. Das sieht nach einem antizyklischen Kaufsignal, nach einem Kursrückgang von 85 auf 60 Kanndollar aus, für eine Aktie in einem Sektor, der strukturell die nächsten Jahre wachsen sollte. Gefällt uns gut. Auch hier nochmal der Blick auf die strategische Ebene, die seit letzten 5 Jahren. Ja, und mit dem Kursrückgang auf die 60 erreicht die Aktie dann die grüne Linie, das ist die 100-Wochen-Linie, auch die würde die 60 nochmal verstärken. Und im Chart sehen wir gerade aus den Jahren 2023 und 2024 noch einmal eine massive Unterstützungszone in dem Bereich ja 55 bis ca. 50 Kanndollar, was nochmal vielleicht das Restrisiko wäre. MACD, Wochen-MACD, noch short, aber ist auch schon im negativen Bereich. Auch hier Fazit dieser Aktie, sie nähert sich einem starken Unterstützungsbereich. Insofern für uns unsere Spezialität der Woche aus Gombis Schatzkiste. Kurz und knapp die vielen Dinge für Sie noch einmal zum Wochenschluss zusammengefasst. Unserer Meinung nach lässt der Kursdruck in den USA, er lässt langsam nach. Wir glauben, dass der Nasdaq jetzt in eine Phase, nach diesem 3.000-Punkte-Rutsch, in eine Phase jetzt der Stabilisierung kommen wird. Momentan sogar oberhalb der Marke von 19.000. Also die eigentlichen Zielzonen 18.800, 18.500 hat er noch gar nicht erreicht. Aber wie gesagt, technisch angeschlagen, aber eher Trading-Chancen. Ganz anders unsere europäischen Aktienmärkte. Wir können dieses Jahr sozusagen die Formel aufmachen. USA, also Nasdaq minus 10%, Europa plus 10%. Die europäischen Aktienmärkte konsolidieren die bisherigen Kursgewinne. Das ist gut, das ist gesund. Und die Charttechnik in Europa, die ist mal richtig gut. Die Ausbruchsmarken, die ich Ihnen gezeigt hatte, sowohl im MDAX als auch im SLI, als auch im Eurostoxx 50, sie dienen als Unterstützung. Sie notieren oberhalb der 200-Tage-Linie. Wir befinden uns in Europa in intakten Aufwärtstrends. Das passt, bedeutet Bestandsaufbau in Schwäche. Und das ist eben der große Unterschied zum S&P 500 und dem Nasdaq 100. Angeschlagene Charttechnik, eher Tradingchancen. Unsere Enttäuschung der Woche, Novo. Novo Nordisk immer noch auf der Suche nach dem Boden. Qualitativ für uns gut, attraktiv bewertet. Charttechnik nicht so fein. Vielleicht das Thema Sparplan. Einfach Stück für Stück weitere Tranchen einsammeln. Und last but not least, unsere Spezialität der Woche aus dem Uransektor, die Cameco aus Kanada, profitiert von steigender Urannachfrage und ist unserer Meinung nach auch technisch interessant. Gesamtfazit für alles, würde ich sagen, strategisch, in Konsolidierung, in Schwäche, Bestandsaufbau in Europa. Das war's von mir zum Wochenschluss. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich wie immer für Ihre zahlreichen Abonnements, für Ihr zahlreiches Einschalten, für Ihre zahlreichen netten, lobenden Kommentare, macht mich richtig stolz. Für Ihre noch zahlreicheren Fragen, die ich hoffe, wir auch weiterhin beantworten werden können. Und verbleibe, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Es war mir wie immer eine Ehre. Ihr Michael Winkler.